Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den Uli Hoeneß'sten Podcast der Welt. Oh Gott, nein, das klingt ja furchtbar. Ein kleiner Selbstdiss zum Anfang. Nein, wir wollen das natürlich nicht mit Uli Hoeneß vergleichen, aber er ist schon wieder Thema heute hier bei Le News. Und bei mir ist der wunderbare Robin, um die 3-4 wichtigsten Newsmeldungen der Woche für euch zusammenzufassen, zu kommentieren und einzuordnen. Und dazu einen wunderschönen guten Morgen dir, Robin.
Wunderschönen guten Morgen, lieber Manu.
Schön, wieder mit dir hier zur Kalenderwoche 32 zu sprechen. Und Uli Hoeneß ist schon genau dein Stichwort. Du darfst direkt einsteigen mit einem Update. Wir hatten ja neulich darüber gesprochen, dass Uli freaking Hoeneß gesagt hat, E-Sport im Verein gibt's bei mir nicht. Und ich kann kein Bayerisch, das musst du vielleicht nochmal interpretieren. Und da gibt es tatsächlich noch ein Update. Uli hört nicht auf zu ranten.
Ja, Uli ist einer, wie man in München so schön sagt, einer der echten, der Original Grantler, Uti. Der hat nicht nur den E-Sport in seinem eigenen Verein, sondern auch generell olympisch und überhaupt verteufelt und auch für das WM-Aus verantwortlich gemacht. Also Uli Hoeneß hat
alles zusammen
single-handedly rausgefunden, warum unsere Mannschaft bei der WM verloren hat.
Zitat, hätten unsere Nationalspieler weniger gedattelt, hätten sie nachts besser geschlafen und nicht während des Spiels. Punkt, Zitat Ende.
Ein ziemlicher Burn. Naja, auf jeden Fall hat der gute Mann jetzt auch in Bezug auf diese IOC-Sache und auf die Forderung, dass man E-Sport doch irgendwie staatlich fördert, beziehungsweise durch die gemeinnützige Anerkennung als Vereine eben passiv durch Steuererleichterungen unterstützt, da hat er relativ aggressiv drauf reagiert. Ganz ungewohnt für den sonst so bedachten Uli Hoeneß.
Ja, genau. Ja. Also er hat mal wieder ordentlich vom Leder gezogen und so kennt man ihn ja auch. Und das ist eigentlich kein weiterer Kommentar wert. Ich finde, das ist eine absolute Flachpfeife, der Typ, sich da so hinzustellen und zu sagen, Zitat, ich sehe ein großes Problem auf uns zukommen. Damit meint er eben, dass E-Sport olympisch werden könnte. Das darf auf keinen Fall olympisch werden. Das ist doch völlig Banane. Und allein schon, dass die Basketballabteilung von Bayern München, die hat halt sehr erfolgreich auch schon E-Sport-Teams und spielen NBA 2K18 und 19 und er stellt sich dahin und schiebt auch noch die Schuld auf Fortnite, dass die Nationalmannschaft schlecht spielt. Das ist doch völlig bescheuert. Also überhaupt gar kein Kommentar wert eigentlich, wenn es nicht so lustig wäre.
Ja, wenn es nicht gar so witzig wäre. Aber direkt aus ähnlichem Lager, Mesut Özil hat wahrscheinlich diese Meldung.
Sein Lieblingsspieler übrigens, habe ich gehört.
Ich habe sehr viele Ahnung von Fußball. Und der gute Mesut Özil, der in letzter Zeit auch überhaupt nicht in den Medien war, hat nachgelegt. Und zwar, der möchte eine eigene FIFA-Mannschaft gründen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das irgendwie sinnvoll kommentieren kann. Ich bin mir sicher, dass es sich mehr um einen Gag und Stunt handelt, als dass das tatsächlich irgendwie ein ernstzunehmender Versuch ist. Ich glaube, da wird gerade so ein bisschen die Publicity mitgenommen, möchte ich jetzt mal behaupten.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach auch ein Investment, oder? Also ich glaube, dass so erfolgreiche Fußballspieler, die halt auch einfach Geld haben, die selber gerne spielen, dann halt auch einfach in sowas investieren. Also wenn du jetzt ein eigenes FIFA-E-Sport-Team gründest, kannst du damit ja durchaus auch Geld verdienen. Das ist ja wie eine Firmeninvestition. Also sehe ich jetzt gar nicht so sehr als irgendwie PR-Maßnahme, sich irgendwie wieder in ein anderes Licht zu rücken, was sicherlich jetzt auch nicht schadet in seinem Fall. Aber der ist ja beim FC Arsenal unter Vertrag und ist da ja auch in England total der beliebte Spieler im Vergleich zu den aktuellen Umfragewerten in Deutschland leider, wo er ja ein bisschen gelitten hat. Von daher.
Also ich glaube, er nimmt tatsächlich so ein bisschen Business-Move ist. Den jetzt vielleicht nicht direkt Aufwand, aber die Aufmerksamkeit, glaube ich, nimmt er schon so ein bisschen mit, weil ich meine, der Partner, mit dem er das da macht, das ist auch irgendwie eine Agentur, die jetzt auch nicht so wahnsinnig riesig ist und also irgendwie kommt mir das so etwas opportunistisch vor. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie tatsächlich der Plan dahinter ist, da wirklich großartig was draus zu machen, sondern es ist mehr so ein, ja gut, das nehmen wir jetzt mal irgendwie mit. Ist auch eher irgendwie eine kleine Meldung, also sollte man auch nicht größer machen. Nee. Wenn wir schon über Sport reden.
Ich glaube, seine Motivation ist einfach nur, er hat gelesen, dass Uli Hoeneß das scheiße findet, also macht das.
Ja, Uli Hoeneß findet ihn ja richtig gut, habe ich mir sagen lassen.
Ja, eben, genau. Gut, also kommen wir zu den richtigen Newsmeldungen, das ist nur als kleiner Aufwärmer. Es wird auch ein bisschen ernster und leider nicht mehr so lustig. Ein Sexismusvorwurf von Kotaku, beziehungsweise ein umfangreicher Report hat stattgefunden von der Reporterin Cecilia D'Anastasio bei Kotaku eben, wie gesagt, die über die letzten 6 Monate, glaube ich, Betroffene und betroffene Frauen vor allem eben in der Firma Riot interviewt hat. Riot sind die League of Legends Macher. Und dort, wenn man diesen Artikel liest, da wird es einem schon so ein bisschen anders, was für eine Kultur dort angeblich herrscht. Also vielleicht, du hast es ja auch gelesen, die nüchterne Antwort von dir im Chat bei uns war, dass es einen ja fast gar nicht mehr überrascht, so ein Report. Und das ist ja eigentlich das Traurigste daran, oder?
Ja, ich bin vor allem enttäuscht, weil ich habe das Gefühl, dass Riot nach außen doch immer versucht hat, auch irgendwie ihre toxischen Spiele haben sie immer sehr öffentlich bekämpft und haben da versucht, da irgendwelche Methoden zu finden, das besser zu machen. Und ausgerechnet in diesem Report kommt raus, dass viele von diesen toxischen Verhalten, was sie halt irgendwie auch teilweise dokumentiert haben, wie die Leute sich als Spieler verhalten haben, wie sie sich dann auch innerhalb der Firma verhalten haben, dass sich das fast eins zu eins übersetzt hat, beziehungsweise dass überproportional viele Leute, die wegen schlechten teaminternen Verhaltens gefeuert wurden, das auch im Spiel gezeigt haben. Und ich finde es ein bisschen ärgerlich, weil ich wirklich mich gefreut habe dafür, dass bei Riot sich jemand hinsetzt und sich wirklich explizit darum kümmert, wie können wir das Verhalten von unseren Spielern verbessern. Und dass man auf der anderen Seite aber innerhalb dieses Unternehmens wie es mehrfach genannt wurde, Bro-Culture aufrechterhält und sich wahrscheinlich die so sehr in seine DNA übernommen hat, dass man da auch nicht mehr rauskommt. Also ich glaube, es wird auch mehrfach in dem Artikel gesagt, es geht sehr viel mehr darum, dass es eine Kultur ist. Und das sind gar nicht irgendwelche einzelnen krassen Vorfälle, sondern es ist einfach so eine strukturelle Unfairness gegenüber weiblichen Mitarbeitern und auch, muss man dazu sagen, und das finde ich, kommt da manchmal so ein bisschen, geht da unter, auch einfach introvertierten Persönlichkeiten. Und das ist oft so, dass das halt sich auch überlappt. Also gerade irgendwie, viele Frauen verkaufen sich manchmal so ein bisschen unter Wert und das kennen wir auch irgendwie zum Beispiel bei Bewerbungen und ist auch, obwohl es Initiativen gibt innerhalb der Firma, dass man da ein Training macht und sich anschaut, wie man Leute unterschiedlich irgendwie bei Bewerbungen behandeln muss und wie man unterschiedlich mit gewissen Qualifikationen umgehen muss und auch diesem unter Wert verkaufen, dass man das irgendwie berücksichtigen muss, gerade wenn man irgendwie Frauen zum Bewerbungsgespräch da hat, dass das keinerlei Auswirkungen hatte bisher, beziehungsweise keine Auswirkungen, die irgendwie großartig merklich sind.
Also ich finde auch das Erschreckende daran ist wirklich, dass so strukturelle Geschichten da auch augenscheinlich drinstecken, wie, was weiß ich, dass ein Beispiel zum Beispiel, dass eine Mitarbeiterin eine Idee hatte und das pitchen wollte in einem Staff-Meeting und halt überhaupt nicht die Idee überhaupt nicht angenommen wurde und sie dann einfach als Experiment sozusagen einem männlichen Kollegen die Idee gepitcht hat und gesagt hat, probier du das doch mal. Ich will einfach nur wissen, ob es an der Idee liegt oder an mir, weil ich eine Frau bin. Und bei ihm wurde die Idee halt komplett gefeiert. Das sind jetzt natürlich so Einzelbeispiele, die natürlich auch genauso jetzt auf Twitter viele Frauen haben sich jetzt auch gemeldet und haben gesagt, also wir haben da gar nichts in der Form erlebt oder viele Mitarbeiter oder Leute, ehemalige Mitarbeiter gesagt haben, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Sowas gibt's ja dann auch immer. Also man muss es natürlich auch so betrachten, dass es jetzt halt eine Sammlung, ein Report ist von Betroffenen. Aber ich finde es halt immer wichtig, auch diesen Betroffenen erstmal zu glauben und denen nicht gleich wieder zu unterstellen, dass sie irgendwelche Geschichten erfinden würden. Also es sind ja auch nicht nur anonyme Tipps, die da bei Kotaku eingekommen sind, sondern viele haben ja auch on the record Beispiele genannt. Und natürlich ist es jetzt erstmal nur ein Report und das heißt ja nicht, dass alle Mitarbeiter in dieser Firma Sexisten sind. Das ist ja immer gar nicht das Thema bei so einem Artikel. Ja? Das ist ja einfach nur eine Beschreibung, ein Report, dass es da solche Strukturen wohl zu geben scheint, die Sexismus befördern. Und darum geht es ja eigentlich, das aufzuzeigen und dann auch entsprechend zu reagieren. Und ich finde schon auch, dass Riot da ja in den letzten Jahren verstärkt hingearbeitet hat, wie du schon gesagt hast, gegen die toxische Community vorzugehen. Sie haben auch Stellen, die ja für solche Sachen zuständig sind. Also sie sind da schon auch, glaube ich, einen Schritt weiter wie viele andere Firmen. Deswegen fand ich es eigentlich umso erschreckender, dass dieser Report jetzt da nochmal solche Sachen aufgedeckt hat.
Ja, und auch wie das herkommt. Also ich glaube, was man oft vergisst, ist, dass es da sich wirklich auch um dieses Kultur- und strukturelle Problem handelt. Also das ist nicht irgendwie, ich glaube, jeden einzelnen dieser Vorfälle könnte man irgendwo noch so ein bisschen erklären und vielleicht sogar irgendwie verzeihen, wenn man die sich so als Einzelfall anschaut. Aber wenn du sie dir eine Gesamtheit anschaust, dann ist das einfach ein Klima und eine Kultur, die nicht positiv ist. Also das ist einfach was, wo sich Frauen unwohl fühlen und oder auch andere Minderheiten unwohl fühlen. Das hat dann gar nichts damit zu tun, dass das jetzt, ja, aber das eine, das ist jetzt irgendwie nicht so wild. Wenn man das alles irgendwie addiert, dann ergibt es einfach ein Bild, was einfach tolerierte Sexismus oder einfach eine Feindlichkeit gegenüber Minderheiten ist, die dann doch einfach strukturell ist. Also wenn man nicht sagt, ja, da ist jetzt ein Individuum schuld und a few bad apples und die werfen wir raus und dann ist das fein, sondern einfach nur die Art und Weise, wie auch mit sowas umgegangen wird. Also, keine Ahnung, ist ja teilweise eins der Dinge, die ich auch immer schwer finde und wo ich auch nicht keine, in Anführungszeichen, bessere Lösung habe, aber unter anderem einer von den Verantwortlichen meint so, ja, wir können ja auch nur was dagegen tun, wenn die Leute auch was dagegen sagen. Und schiebt da so ein bisschen den Opfern von den Vorfällen so ein bisschen die den schwarzen Peter zu und sagt, ja, aber wenn ihr nichts sagt, dann können wir ja auch gar nichts machen. Und auch wenn das auf eine gewisse Art und Weise stimmt, in so einer Kultur, wenn ich einfach mitkriege, dass das an anderen Stellen toleriert wird, dann möchte ich das vielleicht auch gar nicht sagen. Und wenn ich ohnehin schon irgendwie eine introvertierte Persönlichkeit bin oder jemand, der nicht irgendwie in einem Meeting andere Leute niederschreit, um Recht zu haben, und es muss doch nicht mal irgendwie schreien sein, es kann einfach nur Ignoranz oder Leute unterbrechen sein und einfach lauter sein und extrovertierter sein, das ist in Meetings ganz gefährlich. Also das ist eine erwiesenermaßen einfach so jemand, der in einem Meeting einfach präsenter ist, dass der seine Meinung durchkriegt. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass das jetzt in dem Fall gegen diese Person oder gegen ihr Geschlecht gezielt gerichtet ist, aber das korreliert einfach damit, dass gewisse Persönlichkeiten, und das sind dann meistens Männer, einfach laut sind und sich durchsetzen und dass andere da nicht mehr zu Wort kommen. Und in so einer Kultur dann zu sagen, ja, nee, also das gefällt mir nicht, das fällt dann einfach schwer und wenn ich eh nicht die Persönlichkeit dafür habe, mich da durchzusetzen, dann mache ich das auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wo man da anfängt. Ich weiß, dass Riot relativ viele Initiativen jetzt auch hat, und die haben auch einen Diversity Officer und die haben sich auf Twitter auch auf diese Meldungen hin, auch wenn auch relativ einsilbig gemeldet, mit den Worten, ja, da ist noch einiges zu tun und auch einige andere Mitarbeiter haben gemeint, ja, wir, also sie haben jetzt so passiv ihre Unterstützung da signalisiert. Ich nehme auch an, dass sie ja sehr vorsichtig sind, was sie jetzt in der Öffentlichkeit sagen, wie schlimm es tatsächlich ist. Da gibt es endlose NDAs und was weiß ich nicht, was man da alles irgendwie vertraglich vereinbart, was man über seine Firma sagt und was nicht.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass, wie du schon gesagt hast, diese Diversity Officer und so, die es da gibt, dass die wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen gesäuft haben, als dieser Artikel kam, weil sie ja viel von diesen Sachen wahrscheinlich auch schon wissen und intern auch schon versuchen zu bekämpfen und dann natürlich so eigentlich da mitfühlen können, ja, dass sie sagen, wir wissen ja, dass wir diese Probleme haben, wir arbeiten ja schon daran, also wir haben schon Sachen in die Wege geleitet und ich finde, es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber dass da jetzt so ein bisschen verhaltenes Feedback kommt, verstehe ich schon auch, ja. Dass sie da jetzt nicht einfach noch sich noch mehr Schuld aufladen wollen, ist ja auch nachvollziehbar, aber ich bin zuversichtlich, dass die das irgendwie noch hinkriegen. Ja. Also ich glaube, die richtigen Wege und Schlüsse wurden da jetzt schon gezogen, aber es ist natürlich auch ein langwieriger Prozess und kann man sicherlich auch beschleunigen. Da hilft so ein Artikel vielleicht auch, um einfach nochmal auch in der Führungsspitze, die ja leider auch hauptsächlich von Männern besetzt wird bei Riot, das ist wahrscheinlich auch einer der grundstrukturellen Probleme, dass halt zu wenig Frauen in Führungspositionen in diesem Laden sind. Wie so bei vielen Tech-Firmen, bei vielen Spielefirmen ist meistens das auch durchaus ein Faktor, der dazu beiträgt, dass solche Bro-Strukturen sich halt dann einfach auch entwickeln und es Frauen oder Minderheiten schwerer haben, sich da nach oben zu arbeiten, weil du halt eben in so einer Kultur kennt man, jeder, der schon mal irgendwie rein mit Jungs unterwegs war, selbst wenn man nicht jetzt irgendwie sagt, man ist total der Masku, dass man da einfach sich ein bisschen in ein anderes Gefüge begibt, als wenn auch nur 2, 3 Frauen dabei sind, oder? Das kann jeder nachvollziehen, der mal in so einer Gruppe mit nur Jungs unterwegs war. Das befördert sich dann leider immer ein bisschen gegenseitig da.
Ja, total.
Und das kann man auch an sich selbst gut beobachten.
Richtig. Und ich will auch irgendwie da jetzt nicht jeden Einzelnen irgendwie, der dort arbeitet, die alle über einen Kamm scheren, aber wie du sagst, man kann das bei sich selbst beobachten, je nachdem, wie so eine Gruppe aufgebaut ist, verhält man sich einfach unterschiedlich. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir hatten eine LAN-Party und da hat irgendwann mal jemand seine Freundin mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel Spaß die hatte. Aber es war irgendwann mal so, dass dann auf einmal, ich glaube, es waren irgendwie 3 Mädels noch mit dabei und dann war es auf einmal ganz anders. Also das ist wirklich, es gibt irgendwo so einen Punkt, wo so dieser auf der einen Seite, wo man erwachsener wird, wo man merkt, okay, Moment mal, wenn jemand da ist, dann möchten wir auch, dass der sich wohlfühlt. Und solange es nur irgendwie eine Person ist, ist es oft so, dass man das in Anführungszeichen leichter ignorieren kann. Aber wenn von 8 Personen auf einmal 3 eine andere, vielleicht eine andere Einstellung zu dem, was man hat, haben, dann schließt man sich da vielleicht an oder hört auch nochmal eher zu. Aber ich glaube, dieses auch die Menge an Frauen macht einfach echt einen großen Unterschied, wie viele Leute da sind. Und wenn es auch so viele Leute sind, dann ist es auch schwer, diese Kultur zu ändern und dann auch Leute anzuheuern, die dann eben mit dieser Kultur d'accord gehen. Also ich habe halt dann ganz oft irgendwie das Problem, dass ich vielleicht auch wenige Bewerberinnen habe, wenn die wissen, das ist ein Team aus 40 Männern und ich bin die einzige Frau.
Das macht den Report jetzt natürlich auch nicht besser. Also ich meine, der Report macht es nicht besser, dass sich da jetzt mehr Frauen bewerben, aber genau der Effekt sollte jetzt eigentlich eintreten. Ja? Da müssen mehr Frauen hin.
Ja.
Das ist eigentlich genau das Fazit, was man daraus ziehen muss ein bisschen. Gut, nächstes Thema. Also nicht gut, aber nächstes Thema. Es gibt Plagiatsvorwürfe gegen IGN. IGN USA, wohlgemerkt. Da ist ein Review online gegangen zum just erschienenen Spiel Dead Cells. Und ein YouTuber hat sich dann gemeldet, nämlich der Broomstick Gamer, der auch auf Patreon sich finanziert und eben so YouTube-Video-Reviews macht zu Spielen. Und der hat ein Video online gestellt, wo er gesagt hat, hey Guys und liebe Hörer und Hörerinnen, was soll ich denn machen? Ich habe das Gefühl, dieses IGN-Review hat unglaublich stark bei mir kopiert und geklaut. Was denkt ihr denn darüber? Und hat dann halt so Side-by-Side-Comparison gemacht, wie sagt man da, also Direktvergleich, eins abgespielt links, eins abgespielt rechts, und das war schon sehr nah dran. Habe ich im ersten Moment angeguckt und gedacht, naja, die reden über dasselbe Spiel, die reden über dieselben Mechaniken, das ist jetzt ja nicht so unwahrscheinlich, ja, dass zwei Reviewer, die dasselbe Spiel machen, mit derselben Knappheit, nämlich ein 3-Minuten-Video zu machen, dass da ähnliche Phrasen auftauchen, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Deswegen habe ich erstmal gedacht, okay, ist erstmal nur ein Vorwurf, vielleicht ist da was dran, vielleicht auch nicht. Ich traue es IGN eigentlich aber schon zu, dass die selber wissen, wie man Dead Cells reviewt. Ja, so.
Ja.
Also selbst bei dem ganzen Druck und selbst wenn du viel Abgabestress hast, Dead Cells kannst du ein paar Stunden spielen und weißt dann auch, um was es geht. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das ein 80-Stunden Octopath-Traveler-Spiel, wo du irgendwie das letzte Kapitel nicht gesehen hast und dann halt mal guckst, was die anderen geschrieben haben. So ist es ja bei Dead Cells nicht. Das ist ein Permadeath-Game, das heißt, du spielst immer wieder von vorne, immer wieder dasselbe, und von daher habe ich es eigentlich ein bisschen für unwahrscheinlich gehalten, aber es war schon sehr offensichtlich, dass da wirklich 1:1 Sätze fast nachgebaut wurden. Und dann hat natürlich der Jason Schreier auch nochmal geguckt in die Historie des IGN-Reviewers und hat weitere Hinweise gefunden, dass er wohl auch schon öfter und auch schon früher vor seiner Zeit bei IGN sehr offensichtlich Sachen geklaut hat, und IGN hat dann auch umgehend reagiert.
Ja, also so sehr offensichtlich, da wäre ich jetzt nochmal vorsichtig, weil tatsächlich die Texte sind jetzt so abgeändert, dass man sie mit so einem Standard-Plagiatstest wahrscheinlich nicht finden würde. Er hat halt irgendwie.
Es ist nicht eine 1:1 Textkopie.
Richtig, ja, genau. Also es ist glaube ich, auch gar nicht so einfach, dann sowas tatsächlich zu identifizieren. Ich hatte die gleiche Reaktion wie du. Ich habe mir dieses Video angeschaut und dachte, ja, es ist jetzt schon irgendwie ähnlich, aber ganz ehrlich, also so einmalig ist die Meinung jetzt auch nicht und die Beschreibung auch nicht. Aber dann waren schon echt Formulierungen drin, wo man sich gesagt hat, ja, okay, also da ist jetzt, wenn die Satzstellung wirklich so ähnlich ist und so, dann ist das schon ein bisschen komisch. Und ja, nachdem jetzt irgendwie auch die Beweislage erdrückend war, ist der Reviewer auch entlassen worden. Also IGN hat sich offiziell von denen getrennt. Und was ich dazu sagen muss, ich finde das IGN-Statement zu diesem Review und wie sie das gehandhabt haben, finde ich richtig gut.
Die ja, haben nämlich endlich mal Leute, die wissen, wie man sich entschuldigt, oder? Also das ist ja in letzter Zeit immer ein bisschen schwierig gewesen, oft bei so offiziellen Statements.
Ja, es ist tatsächlich, dass die entschuldigen sich nur dafür, sondern die sehen die Schuld auch bei sich. Also die sagen, wir haben das nicht richtig, wir haben das falsch eingeschätzt, wir haben das nicht gesehen, und wir haben da unsere Sorgfaltspflicht, unsere journalistische, verletzt. Also selbst so paraphrasiert, aber ich finde es gut, dass man tatsächlich dann auch sagt, okay, wir trennen uns nicht nur davon, sondern von der Person, sondern wir evaluieren halt auch, wie wir es so in Zukunft machen und wie wir unseren Prozess, um solche Sachen zu überprüfen, weil auch die Plagiate davor irgendwie uns durch die Lab gegangen sind. Wir überlegen uns, wie können wir sowas in Zukunft besser machen. Und das finde ich schon einen guten Schritt. Also ich meine, klar, die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel zu verlieren, behaupte ich jetzt mal. Und
wie meinst du das?
Naja, ich meine, was gibt's, der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, dass sie sich da irgendwie auch nicht. Das kann nochmal woanders sein. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin irgendwie eine große Firma und ich release irgendwie ein Game und das ist irgendwie nicht zureichend bei Launch funktioniert oder sowas, und dann gebe ich zu, dass das schlecht ist, dann kann es tatsächlich sein, dass die Leute Schadensersatz fordern. Das wird IGN jetzt nicht passieren, weil keiner fordert Schadensersatz dafür. Also ist nochmal eine andere Position, in der sie da sind, gerade irgendwie in den USA.
Sie haben eigentlich nur einen Image-Schaden.
Richtig.
Also der größte Faktor ist wirklich Image-Schaden, und da hat IGN ja eh ein bisschen mit zu knabbern aktuell. Also von daher ist es für die sehr unglücklich. Aber klar, ich meine, jetzt aus meiner Sicht, das kann ja passieren. Also ich meine, du hast Freelancer natürlich auch nur zum gewissen Maße oder Writer, du kannst dich ja auch nur darauf verlassen, dass du halt ein gutes Bauchgefühl hast, dass die gute Arbeit ableisten. Du kannst ja nicht jedes Mal Wort für Wort alle Reviews durchchecken und lesen. Das geht ja gar nicht. Ja. Also wenn du dich mit dem Typen unterhältst und du merkst, der hat das Spiel gespielt, es gibt ja immer noch so eine kurze Absprache, was mit den Wertungen und so, ist das irgendwie gerechtfertigt, dann spielt noch jemand anders gegen, wenn die dann auch sagen, du, das Review passt, ich bin da auch der Meinung, da ist ja nichts dabei, was irgendwie auffällig wäre, dass man das Gefühl jetzt hat, der hat das Spiel überhaupt nicht gespielt. Also so war es ja nicht. Ja? Also er hat ja, das Review an sich war ja gut. Das Problem ist ja nicht so sehr, dass er nicht gespielt hat oder es nicht formulieren konnte oder nicht was Falsches gesagt hat. Es geht ja wirklich nur um diese Plagiatsgeschichte-Vorwürfe. Und da ist der Image-Schaden, finde ich, dann doch relativ gering. Die haben das jetzt offline genommen, setzen halt jemand anders dran, der dann nochmal ein neues Review zu Dead Cells macht, haben die alten Reviews von dem Typen offline genommen, die eh keinen mehr interessieren. Also, ich meine, wirtschaftlicher Schaden ist da quasi, glaube ich, null. Außer, dass halt jetzt ein paar Leute, die IGN sowieso schon hassen, auch jetzt nicht mehr auf IGN gehen, die vorher auch schon nicht auf IGN gegangen ist. Aber die IGN mögen, die werden da, glaube ich, einmal mit der Schulter zucken und sagen, ja, shit happens. Also,
ja, also ich, im Idealfall ist es sogar also aus Entwicklersicht auch so, dass das nochmal extra irgendwie Sichtbarkeit auf diesen Titel geworfen hat, dementsprechend vielleicht sogar noch ein paar mehr Sales dabei rauskommen. Da müsste man tatsächlich mal mit denen reden, ob die da was dazu sagen wollen. Aber ich glaube auch, also da sind sie mit einem blauen Auge davon und trotzdem mit Würde davon gekommen, weil sie eben da irgendwie relativ gut drauf reagiert haben. Aber ja, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Problem von solchen journalistischen Inhalten. Du bist da irgendwie gezwungen, relativ viel Content in kurzer Zeit zu bauen und dann ist das Plagiat vielleicht irgendwie auch schneller. Wobei ich mich da tatsächlich frage, ich meine, der hat ja den kompletten Text und all die Sachen schon irgendwie umgeschrieben, aber das war ja auch viel Arbeit. Also ja, also jetzt vielleicht nicht so
er viel. Hat sich halt, irgendwie komplett ich würde auch nicht sagen, das ist ein Plagiat. Plagiat wäre für mich, wenn wirklich 1:1 Textstellen da sind. Wenn du einen Satz, eine Idee eines Satzes und wie gesagt, wir reden ja hier nur über ein Review. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Buch oder sowas, ja, wo jemand wirklich komplett sich was ausgedacht hat und dann klaust du daraus Ideen, Charaktere oder so. Das finde ich nochmal einen Schritt krasser. Wir reden hier über ein Review, wo du ja sowieso nur über ein bereits bestehendes Werk deine Meinung zusammenfasst und wie du schon gesagt hast, dieses Review von dem YouTuber ist jetzt nicht sehr unique. Also da sind jetzt keine irgendwie unglaublich kreativen Witzchen dabei oder Formulierungen, wo man irgendwie mit der Zunge schnalzt. Ja, das ist ein 0815 Standard Review und dass er sich dann davon vielleicht ein bisschen inspirieren hat lassen, weil er es gesehen hat, das kann ja auch unbewusst passieren. Also ich möchte ja nicht mal behaupten, dass der das absichtlich abgeschrieben hat von diesem Review, sondern er hat es halt gesehen und dachte, das ist genau meine Meinung. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum, wenn ich Reviews schreibe für die GameStar oder auch für den Podcast, ich lese Reviews von anderen immer erst danach, damit ich auch gar nicht erst irgendwie in die Verlegenheit komme, zu sagen, hey, dieser Absatz, der ist ja, genau das wollte ich auch sagen und dann schreibst du es halt um. Ja. Also davor kann man sich ja ganz einfach schützen, indem man das halt nicht macht. Also von daher glaube ich zwar nicht mehr an den Zufall, weil dazu ist einfach zu viel aufgetaucht, aber dass es halt vielleicht auch unbewusst passiert ist. Kurze Ergänzung übrigens noch, der Peer Schneider von IGN, der wurde gefragt, ob sie jetzt überlegen, dem YouTube-Reviewer quasi was von dem verdienten Geld abzugeben, den sie mit den Ad-Revenues, also mit den Werbeeinnahmen von dem Dead Cells-Review bekommen haben und tatsächlich sind die auch schon in Verbindung mit dem und werden dem wohl irgendein Angebot geben. Also das finde ich jetzt auch eine ganz faire Geste eigentlich. Yes, we have talked about other steps behind the scenes. Our editorial manager reached out with a proposal along those lines. Also die haben sich auf jeden Fall bei ihm gemeldet, direkt auch irgendwie Bescheid gesagt, entschuldigt und ihm irgendeine Kompensation angeboten, was ich wirklich ungewöhnlich höflich finde. Ja.
Am Ende kommt da IGN mit einer besseren Reputation raus als vorher. Also ganz ehrlich, das, wie man mit solchen Krisen umgeht, finde ich, sagt auch wirklich viel über Unternehmen und über überhaupt Institutionen, wie auch immer man das nennt, aus. Je nachdem, wie gehe ich damit um, wenn was passiert. Und selbst wenn es gar nicht so schlimm ist, das hat einfach auch irgendwie was damit zu tun, dass man sich dem Selbstverständnis der Kunden, der Leser oder der Nutzer gegenüber einfach irgendwie nochmal klar positioniert und sagt, nein, das geht überhaupt nicht. Das ist nicht einfach nur ein Flüchtigkeitsfehler und wir versuchen das unter den Teppich zu kehren, sondern wir setzen uns hin und kümmern uns darum, dass es in Zukunft anders ist. Natürlich müssen sie sich dann messen lassen, ob das in Zukunft wirklich so ist. Ich nehme an, die werden jetzt viele Leute damit noch deutlich mehr, was heißt Scrutiny auf Deutsch, mit deutlich mehr Sorgfalt diese Sachen überprüfen und wahrscheinlich auch rückreichend nochmal schauen, ob es nicht vielleicht auch noch ein paar andere Fälle gab. Das könnte vielleicht nochmal etwas hässlich werden. Aber die müssen sich einfach daran messen lassen, wie sie da in Zukunft wirklich auch das umsetzen, was sie da gerade versprechen.
Aber was du gerade angesprochen hast, ist auch der Hauptgrund für mich, diese Story diese Woche reinzunehmen. Gar nicht so sehr, weil es um diese Plagiatsgeschichte geht, sondern wie IGN darauf reagiert hat, finde ich, genau wie du, vorbildlich. Und genauso muss man mit so einer Sache umgehen. Ähnlich ist es auch der GameStar gelungen. Da bin ich allerdings aber total befangen, weil ich für die GameStar arbeite und dort eben auch Reviews und Reports und sowas schreibe. Deswegen habe ich das jetzt nicht als Beispiel genommen. Aber die haben diese Woche auch sehr positiv und sehr gut reagiert auf Vorwürfe, die ihnen gegenüber dargebracht wurden. Da ging es um alte Clickbait-Galerien, die 2011, 2012 und wie damals quasi die GameStar-Redaktion ganz klar offen sexistisch eben so Babe-Galerien online gestellt hat und auch wirklich mit ganz schlimmen Wording gearbeitet hat. Bitte bewertet nur das Aussehen der Babes und so weiter. Und das hat irgendein Blogger rausgekramt und hat irgendwie da sich dran abgearbeitet, der allerdings auch mal bei der GameStar gearbeitet hat, wo man so ein bisschen eine persönliche Fehde vermutet. Jada, jada, jada. Auf jeden Fall hat die GameStar online sehr souverän reagiert, hat gesagt, das sind alt. Wir wissen Bescheid, wir haben die Sachen offline genommen, das ist absolut berechtigt, die Kritik, also haben sich jetzt auch nicht irgendwie versucht rauszureden von wegen Zeitgeist oder so, sondern haben gesagt, ja, wir finden das heutzutage auch scheiße, wir stehen zu unseren Fehlern und wir sind aber heute eine komplett andere Redaktion als damals und wir stellen uns heute komplett gegen solche Geschichten und möchten das auch nicht mehr unterstützen. Also auch eine ganz klare Haltung gezeigt, finde ich sehr positiv, wie die damit umgegangen sind, auch ähnlich souverän.
Ja, sowas ist immer wichtig. Und auch da sieht man, also gerade auch bei der GameStar sieht man, dass die auch wirklich sich verändert haben strukturell. Also die haben auch relativ viele Redakteurinnen und die haben, glaube ich, auch eine Chefredakteurin, die...
Nee, das eben leider nicht. Also in der Chefredaktion mangelt es bis heute an Frauen. War noch nie eine Chefredakteurin bei der GameStar, aber durch den Einkauf von MoviePilot kam die Ray als Head of GamePro.de.
Head of GamePro.de, genau. Nicht Chefredakteurin, aber Head of GamePro.de, genau.
Ja, aber das ist kein gewachsenes Konstrukt, sondern tatsächlich eingekauft. Aber immerhin. Also immerhin ist jetzt eine Chefredakteurin dabei, aber bei der GameStar nicht, bis heute nicht.
Ja, eine Frage der Zeit. Ich glaube nämlich auch, dass da die Leute, also ich der Heiko Klinge, der ist auch wirklich sehr, sehr gut darin, da richtige Entscheidungen zu treffen und auch, dass die Ray Grimm da ist, ist, glaube ich, klar, die ist einfach super qualifiziert, aber ich glaube, das strukturell verändert sich da was einfach, wenn du da irgendwie einen Kopf hast, der nach außen geht und der so funktioniert und auch so präsent ist wie sie. Ich glaube, dann hast du auch deutlich mehr weibliche Bewerbungen und es gibt einfach mehr Leute, die dann irgendwie sagen, ja, okay, hier hat sich was verändert und man, das sieht nach einem Arbeitsplatz aus, wo ich irgendwie mich wohlfühle. Und auf einem Panel hat der Heiko auch gemeint, das hat wirklich viel verändert. Also das hat tatsächlich einfach ganz klar, man konnte einfach sehen, wie sehr sich sowohl das Team als auch die Bewerbungen von der ganzen eben dadurch verändert haben, wer da am Kopf von so einem Unternehmen oder von so einem Teilsparte ist.
Ja, also da muss bei Webedia macht auf jeden Fall die richtigen Schritte, da muss ich bei GameStar auf jeden Fall aber noch ein bisschen was tun. Ich meinte übrigens gerade GamesPilot, nicht MoviePilot. MoviePilot gibt's ja noch. GamesPilot war die Games-Sparte, die Ray damals aufgebaut hat für MoviePilot, die dann von der Webedia aufgekauft wurde und zu GamePro.de wurde und zur GamePro-Redaktion. Gut. Weiteres Thema, oder? Haben wir noch eins? Dann schieß mal los. Fallout 76 soll angeblich nicht auf Steam erscheinen. Dum, dum, dum.
Da, 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 da. Endlich eine neue Plattform neben Steam. Ich freue mich jetzt schon auf einen neuen Launcher im Startmenü. Und zwar wird es der Bethesda.net Launcher sein. Bethesda hat sich entschieden, Steam diesmal außen vor zu lassen, wenn es um das Ausliefern ihrer Beta und auch zur Vollversion. Am Anfang dachten alle nur, es geht nur um die Beta, aber es geht auch letztendlich um die Vollversion des Spiels. Und die haben sich entschieden, einen eigenen Client dafür zu machen. Bei der Beta kann ich das voll verstehen, dass man sagt, ich möchte eine Beta über meinen eigenen Client ausliefern, weil, wenn man ganz ehrlich ist, dieses Ausliefern und diese Buckets also dieses Backend von Steam ist dafür nicht gebaut. Das ist wirklich sehr unangenehm als Entwickler, da auch den Überblick zu behalten und regelmäßige Updates zu schieben, ist, sagen wir mal, herausfordernd. Und deswegen kann ich mir gerade bei so Spielen, die irgendwie relativ viel online haben, ist es ja oft auch so, dass diese Launcher inzwischen in Steam integriert sind. Also dass ich halt in Steam irgendwie nur den Launcher von meinem Game aufmache und der Launcher dann wiederum das Game updatet. Also das wäre auch eine denkbare Zwischenlösung gewesen, aber man möchte sich da wohl irgendwie ganz gezielt gegen Steam platzieren.
Sind ja nicht die Ersten, die das probieren. Also natürlich genau. Hat es ja auch Epic Launcher gibt's. Es gibt natürlich den Ubisoft Launcher. Es gibt den Origin Launcher. Natürlich versuchen diese Firmen ihre eigenen Marken, ihre eigenen großen Titel erstmal darüber zu pushen, um einfach nicht diese Abgaben auf Steam zu haben und halt selber auch einfach mehr Gewinn rauszuholen und mehr Kontrolle über die Spiele zu haben. Ich finde es im Kontext jetzt von Bethesda auch nicht ungewöhnlich, dass sie sowas machen. Also wenn wir jetzt über das neue Doom gesprochen hätten oder eben Fallout 4, hätte ich das total verstanden. Ich finde es bei Fallout 76 ein bisschen komisch, dass sie jetzt den Titel dazu wählen, quasi so das Half-Life 2 für sie zu sein, was damals eben Half-Life 2 für Steam war. Das war ja auch exklusiv. Also wir haben ja. Das ist ja eigentlich History Repeating. Da haben auch alle gestöhnt, wie Half-Life 2, wenn ich das spielen will, muss ich Steam installieren? Oder war es Half-Life sogar? Nee, es war Half-Life 2, gell? Das, was exklusiv kam.
Ich glaube ja, und Counter-Strike konntest du auch nur mit Steam spielen. Das war
genau, und das war ja dann auch so mit Online-Zwang und so weiter. Da haben alle gestöhnt. Fallout 76 habe ich jetzt momentan so das Gefühl, das ist nicht so diese Hype, der Hype-Titel innerhalb der Fallout-Serie auch, auf das alle warten, wo man sagt, ja, das muss ich ja spielen, dann kann ich auch auf die Bequemlichkeit von Steam verzichten. Geht's mir denn nur mir so, oder? Ich bin ja sogar großer Fallout-Fan, aber so ein MMO-Fallout, ich weiß nicht, ob das der Bringer ist. Bei Skyrim, beim neuen, hätte ich es jetzt eher erwartet, dass es da ziehen würde.
Also ich bin da auch ein wenig skeptisch, was jetzt ausgerechnet diesen Titel angeht, aber spricht natürlich dafür, dass sie das dann irgendwie wirklich ganz machen wollen. Also das spricht dafür, dass das wirklich ein komplett eigenständiges und der Beginn eines Universums ist. Ich gehe davon aus, dass sie da nicht nur irgendwie, wenn ich einen eigenen Launcher mache und diesen Titel da exklusiv drauf mache, ich gehe davon aus, dass das für die tatsächlich so dieses, wir investieren da in die lange Zeit, wir möchten da irgendwie ein Spiel haben, was auf die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie laufen soll. Ich gehe davon aus, dass es einfach deren auch einfach ein logistischer Schritt in Richtung Long-Term-Commitment zu diesem Titel ist. Was mich tatsächlich dann positiv stimmt, weil für mich heißt das, dass die Qualität und der Inhalt von dem Game dann doch relativ üppig sein wird, weil ich baue nicht so eine eigene Infrastruktur auf, wenn ich die nicht auch brauche. Ja. Weil man muss schon sagen, dass Steam auch wirklich viel von der Last Sachen auszuliefern und so, gerade für Kleine sowieso, aber auch für die Großen doch irgendwie wegnimmt. Was ich mir auch vorstellen kann, was relativ wichtig ist, ist, dass man sowas wie diese Community dann auch bei sich hat. Also gerade Steam übernimmt gerade viel Community-Funktionen, jetzt auch mit diesem neuen Communication-Interface. Also das heißt, ich habe irgendwie quasi jetzt Discord in Steam drin, also die hauseigene, nicht Discord selbst, sondern ein hauseigenes Kommunikationsmittel. Das wurde alles neu überarbeitet. Also ich kann mir vorstellen, dass man auch versucht, irgendwie seine Community bei sich irgendwie anzusiedeln und nicht auf einer Fremdplattform die Leute zu haben.
Klar, das ist immer besser und immer wichtiger, deine Leute bei dir zu haben. Und ja, vielleicht ist der Titel sogar besonders dafür geeignet, weil er eben halt so einen MMO-Charakter hat und Online-Multiplayer im Fokus hat. Stimmt, das ist wahrscheinlich sogar der hauptausschlaggebende Punkt, weil man es dann einfach viel mehr steuern und kontrollieren kann, was damit passiert und auch wie die Leute damit spielen. Es heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann auf Steam kommt. Also es ist ja auch nicht der erste exklusive Titel. Also Fallout Shelter zum Beispiel, dieses Mobile Game, was dann auch für PC kam, war auch exklusiv erstmal auf Bethesda.net in dem Launcher verfügbar, bevor es dann ein paar Monate später halt auch auf Steam kam. Also das ist jetzt ja auch nicht unwahrscheinlich. Das sieht man ja auch bei den ganzen Windows-exklusiven Spielen, die dann halt im Microsoft App Store erstmal exklusiv sind, wo sich alle tierisch aufregen. und dann nach Monaten kommt es dann halt doch irgendwann auf Steam. Also wenn man die Geduld hat zu warten, dann kriegt man ja auch die Steam-Version. Ich persönlich finde es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass das mal gegen dieses Monopol ein bisschen vorgegangen wird. Auch wenn ich natürlich dann auch bequem bin und gerne einfach alle Spiele im Steam habe. Aber tendenziell begrüße ich, dass das Steam ein bisschen die Macht entzogen wird und die sich auch wieder ein bisschen mehr anstrengen müssen. Von daher absolut positiv zu sehen.
Ich glaube, schlimm finde ich es auch nicht. Das Einzige, was mich auch nervt, ist so der Komfortfaktor. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann irgendwie 17 Launcher habe, die fressen alle echt Speicher. Also dieses neue Steam-Update, das hat, also ich habe jetzt keine wahnsinnig schnelle Gaming-Kiste daheim, aber das ächzt schon ziemlich, einfach nur, wenn ich irgendwie Text in diesen Chat reintippe und so. Und wenn ich mir vorstelle, dass es dann jetzt mit jedem einzelnen Client, dass ich den irgendwie drauf haben muss, die müssen ja nicht alle parallel laufen, aber wenn sie da ist, dann fressen die schon auch irgendwie wieder Ressourcen. Und wenn ich dann jeden einzelnen auch wieder updaten muss, also dann geht mir das schon irgendwo so ein bisschen auf den Keks. Und ich glaube, ich werde ehrlicherweise dann eher den Griff zur Konsole machen, weil klar, da muss ich auch einmal updaten, aber dann ist es halt auch irgendwie getan. Und wenn ich dann jeden Client alle 2 Wochen irgendwie updaten muss, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwann einfach müde, mit mir jedes Mal wieder einen neuen Installer und was denn ich noch runterzuladen. Also ja, jedes MOBA hat irgendwie so ein Ding, aber großartig finde ich das auch irgendwie nicht. Also lieber wäre es mir, wenn das tatsächlich irgendwo halbwegs streamlined auf meinem Rechner im Hintergrund passieren würde, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Du sagst es ja, allein der Microsoft oder der Windows Store ist ja auch irgendwie so ein Ding, was der hätte das quasi sein können, glaube ich. Mhm. Oder hätte es aus Sicht von Microsoft ist das auch. Aber da will jeder irgendwie noch sein eigenes Süppchen kochen, dementsprechend machen sie da nicht.
Also ich habe das bei mir auch so, ich habe alle Launcher aus, also außer Steam geht automatisch an. Und wenn ich jetzt dann halt, wenn meine Söhne Fortnite spielen, dann klingen die halt auf Fortnite, dann lädt sich halt der Epic Launcher. Also, weißt du, so vom Komfort ist es ja gar nicht so schlimm. Du hast halt dein Icon oder dein Spiel irgendwo als Doppelklick und dann startet halt der Launcher kurz vorher. Das ist ja jetzt ja auch nicht so mega dramatisch, wenn man das jetzt nicht in der Steam-Bibliothek hat. Ist ja nicht so, als wäre Steam besonders übersichtlich.
Ja, also ich brauche tatsächlich jedes Mal wieder, um an gewisse Ecken zu kommen, muss ich tatsächlich immer wieder nachdenken. Aber es ist auch umfangreich. Also man darf nicht vergessen, wie groß die Bibliothek ist und wie vielfältig die Funktionen in diesem Ding inzwischen drin sind. Es wird natürlich interessant, was ist dann die wo tummeln sich dann die Leute? Also die großen Unternehmen haben ihre eigenen Launcher ja auch, um irgendwie die Communities bei sich irgendwie zu bündeln und bauen wahrscheinlich auch alle irgendwie Community-Funktionen ein und wahrscheinlich dann auch irgendwelche Voice-Chats. Also alles, was dann da irgendwie sekundär wird, gibt's dann irgendwie irgendein Ding, auf was man sich einigen kann, weil wenn ich dann irgendwie mit dem einen nur über den Blizzard Voice Chat und der anderen nur über Discord und dann habe ich einen, der irgendwie gar nichts hat, sondern irgendwie alles auf GOG gekauft hat und deswegen mit Skype irgendwie rumeiert.
Ich sehe gerade, wie Daniel die Augen rollt während des Zuhörens und sagt, warum spielt ihr am PC? Ich verstehe es immer noch nicht.
Ja, er hatte zum gewissen Grad recht. Also das muss ich schon sagen, die Konsole bei mir daheim wird inzwischen auch deutlich, ich bin ja echt eigentlich ein PC-Spieler, und aber für alles irgendwie außer Age of Empires hole ich doch lieber die Konsolenversion inzwischen.
Ich hätte ja gern so eine Open-Source-Software, die einfach einen schlanken Launcher hat, wo ich einfach alle Spiele reinschmeiße, der einfach alle erkennt. Und der dann halt auch einfach den entsprechenden Launcher mitstartet. Also zum Beispiel neulich hätte ich fast Hop nochmal gekauft auf Steam, weil ich wollte Hop spielen für den Podcast, weil ich es endlich mal nachholen wollte. HOB, so ein Spiel von den, Torchlight-Machern, glaube ich, war das, oder? Ja. Genau. Und dann habe ich in meiner Steam-Bibliothek geguckt, dann war es nicht drin. Und ich so, ich dachte, war mir relativ sicher, dass ich es hatte. Naja, vielleicht manchmal ist es so, dass man die Steam-Preview-Version hat und die wird dann wieder rausgelöscht, wenn die Preview ausläuft. Da habe ich halt kurz gedacht, vielleicht war das so ein Fall. Da wollte ich schon fast auf den Kaufen-Button klicken und dann ist mir eingefallen, es gibt ja auch noch GOG. Und dann habe ich meinen GOG-Launcher gestartet und da war es dann drin. Ja, also mir ist es dann eher so passiert, dass ich die Übersicht verloren habe, in welchen meiner 1000 Clients dieses Spiel drin war. Sowas passiert
also dann eher. Hab auch schon mehr als einmal in meinem E-Mail-Postfach nach Games geguckt, um zu gucken, von welcher Plattform ich die Quittung habe, um es dann dort zu spielen, und habe dort auch festgestellt, dass ich auf 2 Plattformen Factorio besitze. Ich glaube, wenn ich nicht aufgepasst hätte, wäre noch eine dritte dazugekommen. Also das ist leider gar nicht mal irgendwie so auszuschließen. Das war witzig, obwohl ich sogar schon gespielt habe und dann war es irgendwann bei Humble im Sale, dachte ich, warum nicht? Ja, so viel dazu. Also ich glaube, diese Multiplattform-Vielfalt, die, wenn ich tatsächlich einen Client hätte, der mir wenigstens sagt, wo die Sachen sind und sie dann im entsprechenden Launcher launcht, das wäre okay, plus irgendein Skript, was so um 15 Uhr meinen Rechner bootet, alle Updates fährt und dann, wenn ich um 18 Uhr daheim bin, alle Plattformen und alle Spiele geupdatet sind, dann alle spielbereit sind, da wäre ich dann noch dafür. Da würde ich auch Geld dafür bezahlen.
ich habe so eine GeForce Experience. Das ist ja eigentlich im Grunde versucht, die das so ein bisschen. Also die updaten den Treiber ja, den Treiber gefühlt dreimal am Tag für jedes neue Spiel, was rauskommt. Und ja. dann hast du quasi auch so einen Launcher in diesem GeForce-Menü. Also das könnte im Prinzip sowas sein, aber da tauchen irgendwie auch nicht alle Spiele auf. Da tauchen irgendwie auch nur die auf, die halt irgendwie optimiert sind von dem Treiber oder so. Das finde ich dann auch doppelt nervig.
Also mein Age of Empires 2 wahrscheinlich nicht.
Doch, das wahrscheinlich am ehesten noch. Gut, also das waren die News der Woche. Die Links findet ihr natürlich wie immer im entsprechenden Blogpost beziehungsweise in eurem Podcatcher oder auf Patreon und Steady. Und vor allem diesen Kotaku-Artikel, den haben wir jetzt wirklich nur grob angeschnitten. Den solltet ihr mal ausführlich lesen, diesen Report. Wirklich sehr lesenswert. Robin, vielen Dank an dich wie immer an dieser Stelle für deine fleißige Mitarbeit und die wunderbare Chemie hier bei uns im Podcast. Vielen, vielen Dank.
Da wäre ich ja ganz rot. Vielen herzlichen Dank. Ich bin gerne da.
Ich freue mich auch für nächste Woche und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
Tschüss.